Wir sehen eine gewisse Haltestrategie bei vielen, die sagen, okay, lass uns das Geschäftsmodell as is bewahren, mit der Begründung, dass man ein bisschen Sorge hat aktuell, sich für eine Richtung zu entscheiden und voll zu committen.
Okay.
Zu Lasten von Investitionen in Richtung Innovation, Richtung Geschäftsmodell.
Wir wissen, wir müssen unser Geschäftsmodell verändern. Wir müssen Innovationen fahren, Geschäftsmodell, Innovation, Prozess, Innovation, was auch immer. Wir tun es aber nicht. Was heißt das eigentlich, wenn wir das jetzt in die Zukunft projizieren?
Dass diejenigen, die jetzt warten, es tendenziell morgen nicht einfacher haben.
Ja, dann fehlt halt Strategie.
Ich hoffe nicht, dass Hoffnung da die Strategie ist, aber es drängt sich auf der Gedanke. Wenn es einen Reporting-Zyklus gibt und die Geschäftsführung ein Stück weit dieses Reporting bekommt, noch anguckt, wirst du bei uns automatisch eigentlich zu den 25 besten Prozent. Wenn du zufälligerweise noch ein PMO hast, bist du noch ein Stückchen weiter oben. Wenn dieses PMO zufälligerweise noch alle Daten aggregiert und reportet, umso besser. Wenn dieses Management ausbleibt, dass die Transformation von alleine klappt,
klappt sie nicht.
Unwahrscheinlich.
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür sind wir heute im schönen Hamburg und ich begrüße Dr. Jonas Steger.
Hi Christian.
Hi, servus. Nee, moin muss ich ja sagen. Servus war jetzt ja, jetzt war ich wieder in München. Ja, das ist, ich komme hier durcheinander. Jonas, du bist Co-Founder bei dem Unternehmen Nordatec und ihr habt eine tolle Software, die heißt Falcon. Mhm. Und damit seid ihr auch in Teilen bei uns im Strategy Frame vertreten, was ich sehr, sehr schön finde. Also von daher schon mal vielen Dank. Das macht sehr, sehr Spaß. Und diese Software fokussiert sich ja darauf, die Unternehmen zu begleiten, wenn es darum geht, ihre Transformation zu gestalten und da auch Transparenz reinzubekommen, welche Projekte denn laufen, welche nicht laufen und wie deren Auswirkungen auch vielleicht finanziell sich auswirken. Also insbesondere, wenn es dann um das Thema Portfolio-Management geht. Ich glaube, das ist im Wesentlichen der Kern, aber dazu kannst du uns gleich nochmal mehr sagen. Du bist aber auch gleichzeitig Autor seit mehreren Jahren einer schönen Studie, die ihr macht. Die heißt Shift Happens. Ja, ihr habt richtig, Shift, nicht Shit Happens, Shift Happens. Nämlich die Veränderung, die passiert, aber häufig passiert dann leider auch ganz viel Shit. Das ist schon tatsächlich der Fall, deshalb finde ich den Namen großartig. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Die Ergebnisse sind nicht ganz aktuell. Wir schauen auf die 24er-Studie und ihr startet aber auch gerade ja den 25er. Und wir werden uns ein bisschen über die aktuelle Lage unterhalten und wie sich das auf die Transformationsprojekte auswirkt und die Dinge, die die Kunden tun. Denn ihr seht ja wirklich, was die Kunden für Projekte so fahren und was sie aber eigentlich so fahren müssten. Und das finde ich dann wieder sehr spannend. Also wir werden uns ein bisschen in diesem Spannungsfeld bewegen. Aber starten wir doch erstmal vielleicht auch mit deinem Werdegang. Ich glaube, du warst auch lange bei KPMG Stelle, also ein bisschen Beratungshintergrund. Wie seid ihr darauf gekommen, eine Softwarefirma zu gründen, um diese Projekte zu begleiten? Ne?
Ja, also Christian, erstmal, wenn ich mich hier sammle bei dieser Top-Intro und Top-Pitch, muss ich sagen, hätte ich es selber kaum besser machen können. Überlege ich mal, wie ich die Frage beantworte. Aber es ist eigentlich so, wie du schon eingeführt hast, der Gedanke war und damals aus der Beratungs-, ja, sagen wir mal, Erfahrung heraus eingesteuert, dass wir gemerkt haben, dass die Umsetzung von strategischen Maßnahmen vielen Unternehmen sehr schwer fällt und häufig dicke Konzepte, meterweise Papier in der Schublade landet und dann da auch bleibt. Und unser Ansehen war zu sagen, okay, wie kriegen wir das hin, eine schlanke Software hinzukriegen, die es erlaubt, exakt die Dinge zu bekommen, die du angesprochen hast, Transparenz, Fortschrittsmessung und Co. Und das auf einem Niveau, dass das Ganze neben dem Tagesgeschäft laufen kann. Und da gab es wenig. Und so ist die Idee entstanden und dann haben wir uns flugs selbstständig gemacht und haben damit losgelegt.
Sehr cool. Wie lange schon ungefähr seid ihr am Markt?
Wir sind so 2016, 2017 haben wir begonnen mit dem Ganzen und sind relativ schnell auch in Medias Res gekommen. Also eigentlich in der Zeit ging es sofort los, auch mit dem Produkt selbst.
So Anwendungsfälle, in denen ihr so häufig unterwegs seid oder auch vielleicht Kundensegmente?
Also mal Anwendungsfälle, eigentlich alles, was strategischen Charakter hat und wie gesagt neben dem Tagesgeschäft läuft, klassischerweise Transformation. Und da sowohl die positiv konnotierten, Wachstum, vielleicht auch Exit-Szenarien, Exit jetzt nicht Startup, muss man dazu sagen, sondern tendenziell dann auf größerer Seite, aber auch die negativ konnotierten, Restrukturierung, teilweise auch nahe Insolvenz sind wir unterwegs. Das liegt ein bisschen daran, dass da ursprünglich meine Herkunft ist. Da haben wir viel Restrukturierungsimpact. Ja. Aber inzwischen ist das so 50-50.
Spannend, ne? Jetzt bin ich ja auch im Strategie-Software-Business unterwegs. Von daher habe ich das immer schon beobachtet. Wir sind ja ein bisschen umfangreicher im Gesamten, aber das seid da auch ein super Upsell in Anführungszeichen für uns oder Hilfestellung für die Kunden, die es ein bisschen komplexer haben und da einfach mehr Durchblick brauchen. Was ist denn so oder was macht ihr denn vielleicht anders oder besser, ne, sind wir ein bisschen bei der Winning Proposition, als so der Wettbewerb eurer, ich sag mal, Projektmanagement-Software gibt es ja wie Sand am Meer.
Absolut, genau. Also erstmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir sind keine Projektmanagement-Software, das ist ein gängiger Trugschluss. Also viele Kunden unsererseits kommen von der Projektmanagement-Software und sagen, wir haben hier irgendwie, weiß nicht, Jira, Asana, was auch immer. Um dann aber zu merken, Mist, wir haben nicht ein Projekt oder nicht drei, sondern eigentlich 50. Und wie die auf unsere Strategie einzahlen, ist uns semi-klar. Und es ist auch semi-klar, welches wollen wir priorisieren, welches nicht und wie funktionieren die eigentlich gerade? Wo ist der Impact und wo nicht und wo müssen wir vielleicht auch mal einen Cut ziehen? Das heißt, die brauchen eine Transparenz über das Portfolio. Das ist erstmal der erste Impetus. Wir sind also eigentlich eine klassische Projektportfolio-Management-Software. Wenn man da mal sucht, bei Capterra und Co., das ist auch die Kategorie PPM, da kann man mal ein bisschen gucken. Und innerhalb dieser Kategorie gibt es zwei Punkte, bei denen wir sozusagen herausstreichen. Das eine ist Lightweight, nennen wir das. Das heißt, wir sind ab Tag 1 einsetzbar.
Okay.
Es gibt viele Alternativen, ganz klar, auch in dem Segment, die aber in der Regel damit werben, binnen 12 Monaten einsatzfähig zu sein. Was super ist auch, kann ich nicht falsch verstehen, aber tendenziell damit einherkommt ein großer, großer Customizing-Aufwand. Also die sagen, wir bauen das alles so, wie sie haben wollen. Da ist alles mit da drin, wunderbar. Aber wir sagen, okay, bei Transformation muss es schnell gehen. Wir liefern dir die Best Practices, die kannst du konfigurieren.
Okay.
Und zwar ab Sekunde null. Das mal der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, wir sind eigentlich das einzige Tool, was es meines Erachtens ganz gut hinbekommt, den Financial Impact mitzudenken. Zu sagen, okay, wo messen wir jetzt eigentlich den Impact? In welcher KPI-Logik auch immer oder OKR-Logik, aber am Ende des Tages bitte auch irgendwie meinen P&L, Balance Sheet und Cash. Und diese Verbindung herzubekommen aus Projekten, strategischen Zielen und messbaren Impetus, da ist sozusagen unser Sweet Spot und das Ganze lightweight. Das ist unser kleiner Elevator-Pitch.
Ja, wunderbar. Und der ist auch sehr, sehr gut. Der funktioniert auch bei unseren Kunden, wenn ich das sagen darf. Denn das ist für viele insbesondere, ja, du sagst, wenn es komplexer wird und wenn man insbesondere auch die finanziellen Auswirkungen haben möchte, ein ganz, ganz wesentlicher, entscheidender Punkt. Und da gibt es nicht so vieles, was so gut, so intuitiv funktioniert, wenn ich das sagen darf.
Vielen Dank. Die Lorbeeren nehme ich gern in Kauf.
Ist wirklich so. Sonst würde ich es ja nicht sagen. So, jetzt sehen wir aber ja, oder jetzt seht ihr ja auch, was da passiert. Und wir können nachher auch nochmal über spezielle Herausforderungen im PMO, ne, das ist ja so ein Einsatzfeld, wo ihr das häufig einsetzt. Ihr bildet ja auch aus in diesem Themenfeld, auch mit eurer Software. Finde ich auch sehr, sehr schön. Machen wir ja auch mit unserer Academy für die anderen Themen. Wenn wir da nachher nochmal reinschauen, aber kommen wir doch zuerst mal zur aktuellen Lage da draußen, in den und nicht nur im Wirtschaftsraum, sondern in den Unternehmen. Welche Projekte werden da heute hauptsächlich gefahren? Und jetzt wollen wir gar nicht ins Nähkästchen schauen. Ihr guckt ja jetzt auch nicht in jeden Kunden rein und sagt so, die machen alle so viele Projekte, sondern ihr habt ja eine Studie gemacht und habt gefragt, was denken und glauben müssen, muss das Management, müssen die Unternehmen eigentlich machen, um zukunftsfähig zu sein? Und was tun sie wirklich?
Ja, also es ist erstmal eine gute Frage. Und tatsächlich gucken wir schon in die Projekte. Das machen wir nicht bei allen Kunden, tugemäß nicht. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir schlagen beide meinen Kunden auf, wir sagen, hallo, ich bin Jonas, ich habe eine super Software. Fändest du es nicht super cool, wenn ich jeden Mausklick nachverfolgen kann? Da sagen die meisten natürlich,
ja, stehen die total drauf.
lieber nicht, aber danke für die Nachfrage. Aber ein paar, wenn wir denen sozusagen den strategischen Mehrwert mitbringen und sagen, pass auf, wir machen die Analysen, die wir auch mit euch teilen, wertfrei, sagen ab und zu mal ja. Sprich, wir haben neben dieser Befragung, die du angesprochen hast, Shift Happens, auch noch immerhin knapp 30.000 strategische Projekte, die wir analysieren dürfen.
Okay, cool.
Und die legen wir gegenübereinander. Und ja, da können wir jetzt, da gibt es 1.000 Sachen, die ich jetzt sagen könnte, aber ich fange mal ganz high level an. Wir sehen zurzeit, also ich weiß nicht, ob das sozusagen, ob Hoffnungsstrategie ist vielleicht der falsche Impetus, das ist nicht das, was ich sagen will. Wir sehen eine gewisse Haltestrategie bei vielen, die sagen, okay, lass uns das Geschäftsmodell as is bewahren, möglichst Effizienz gestalten, möglichst die Kosten runterdrehen, in der Vermutung, und das kommt so ein bisschen wieder aus der Befragung, mit der Begründung, dass man ein bisschen Sorge hat aktuell im makroökonomischen Umfeld, sich für eine Richtung zu entscheiden und voll zu committen. Leider Gottes sehen wir das aber das vierte Jahr in Folge.
Okay.
Und zu Lasten von Investitionen in Richtung Innovation, Richtung Geschäftsmodellen, alles, was sozusagen eher Invest- und Risikocharakter hat. Das können wir so ein bisschen sehen. Und kleiner, sozusagen Schlenker noch nebenbei, dabei sehen wir, dass die Realisierungsraten bei vielen sinken. Also die Kostensenkungswelle 2.0, 3.0, 4.0, die ist endlich. Also ich weiß nicht, die Automotorsport im Foyer kann man eben nur einmal canceln. Man ist dann im Schloss.
Habt ihr einen gewissen regionalen Fokus oder lässt sich das, also ne, seid ihr jetzt nur Deutschland oder lässt sich das auch ein bisschen breiter verallgemeinern oder auch Unterschiede feststellen?
Ja, absolut. Also wir sind in erster Linie im Dachraum unterwegs, wobei wir über diesen Dachraum wiederum vereinzelte Kunden weltweit haben. Also mal nutzerseitig haben wir Kunden auf jedem Kontinent bis da auf der Antarktis. Mhm. Die sind irgendwie überall unterwegs, aber der Ursprung ist meistens Dach, respektive artverwandte westlich-europäische Länder, so sagen wir mal so. Mhm. Das ist so grob der Fokus. Wir haben aber vereinzelt auch Amerikaner hier und da. Da muss man ganz vorsichtig sein. Sozusagen mein Hintergrund als Statistiker würde mir jetzt nicht erlauben zu sagen, dann lassen sich repräsentative Unterschiede feststellen. Okay. Aber mal mindestens ein Bauchgefühl, was sich mit meiner Idee gedeckt hat, nämlich dass der amerikanische Markt deutlich anders funktioniert. Und da, sagen wir mal, der zugesprochene strategische Mehrwert und die aktuelle Priorisierung, das ist nämlich das, was bei uns auseinanderklafft. Wir heißen, die strategischen Entscheider beantworten, wir müssten eigentlich ans Geschäftsmodell zum Beispiel, tun es aber aktiv nicht. Wir priorisieren Kostensenkung. Diese sozusagen, dieses Auseinanderklaffen finden wir bei den amerikanischen Unternehmen Stand heute nicht in kleinster Form. Also vorsichtig, nicht generalisieren, aber ich denke, da könnte zumindest der Gedanke hochkommen, dass man sagt, was in Deutschland und Dachraum gerade passiert, ist nicht repräsentativ für die gesamte Welt. Das lasse ich zu als Schluss zumindest.
Jetzt schauen wir uns das ja mal vielleicht nochmal ein bisschen spezieller an. Also das heißt, wir wissen, wir müssen unser Geschäftsmodell vielleicht verändern. Wir müssen Innovationen fahren, Geschäftsmodellinnovationen, Prozessinnovationen, was auch immer. Wir tun es aber nicht und wir tun es in 4 Jahren in Folge nicht. Was heißt das eigentlich, wenn wir das nochmal jetzt in die Zukunft projizieren?
Ja, also da bist du natürlich deutlich besser gewappnet, um die Frage zu beantworten als ich. Deswegen, vielleicht stelle ich die Frage gleich mal zurück. Ich weiß nicht, ob das in deinem Format erlaubt ist.
Boah, ist alles erlaubt.
Ja, okay. Aber ich kann ja mal meinen Erklärungsversuch sagen und du korrigierst mich. Mhm. Ich glaube, dass das strategische Fenster, sich zu verändern, nicht zwingend größer wird aktuell. Aus mehreren Gründen. Einerseits ist die volatile Lage, die wir makroökonomisch feststellen, aus diversen Gründen nicht, sagen wir mal, nicht unvolatiler geworden. Die wird tendenziell irgendwie turbulenter. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass die Finanzierungsmöglichkeiten schwieriger werden. Also unsere Unternehmen berichten eigentlich unisono, dass das Finanzieren von Innovationsmaßnahmen tendenziell schwieriger ist. Nicht nur der Zins, sondern auch die Anforderungen selber im Sinne von, was fordern die Banken ein an Reporting, an Sicherheiten und Co. Nicht nur sozusagen die Kosten. Und diese Kombination, die bewegt mich jetzt mal zu der Prognose, dass diejenigen, die jetzt eher warten, es tendenziell morgen nicht zwingenderweise einfacher haben. Wie das Verhältnis zwischen Risiko heute und morgen ist, kann ich nicht beurteilen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, man tut gut daran, zumindest den Fuß vom Gaspedal nicht so zu nehmen, dass man es nicht mehr merkt, dass man vielleicht wieder rauftreten sollte. Also man sollte gefühlt ein Stück weit aus meiner Sicht sich ganz aktiv dazu entscheiden, das nicht zu tun, aber dann auch bewusst sein, zu sagen, okay, wunderbar, das machen wir jetzt nicht, weil, wenn XYZ nicht gilt, dann drehen wir den Hebel wieder auf. Und da habe ich ab und zu Sorge. Ja. Das zeigt sich auch in den Abbruchquoten bei unseren Projekten, die auf der Innovationsseite liegen, insbesondere im Geschäftsmodellbereich.
Okay, spannend.
Wir sehen da vermehrt Abbrüche und die, das würde man, glaube ich, heute Gen Z-mäßig Passive Quitting nennen. Also es gibt welche, die aktiv abbrechen, das ist super und auch gern früh. Die haben tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass die das wieder aufnehmen und in unseren Datensatz ist höher. Aber diejenigen, die das sozusagen passiv tun, die das auslaufen lassen, da kommen die Projekte in der Regel nicht zurück. Die versanden. Und da hat man einerseits investiert und andererseits Opportunitätskosten ohne Ende.
Du hast die Frage ja zurückgestellt. Ich glaube, man muss beides gleichzeitig tun. Und ja, das ist die hohe Kunst, die duale Transformation, Strategie, was auch immer zu fahren. Also das heute zu benutzen, es so effizient wie möglich zu gestalten und gleichzeitig aber auch schon das Morgen nicht nur im Blick zu haben, sondern wesentliche Initiativen daraus zu treiben. Und das sehen wir bei vielen unserer Kunden. Und selbst wenn sie sehr hohe Restrukturierungsanforderungen haben, bauen wir auch die Organisationsmodelle immer auch schon mit dem Hinblick darauf, wie sieht eigentlich das Target Operating Model übermorgen aus. Weil ansonsten schneiden wir einfach nur Menschen raus, häufig, oder werden die rausgeschnitten, wir schneiden sie gar nicht raus in der Begrifflichkeit oder nehmen sie raus, sondern wir schauen einfach, wie muss eigentlich die Gesamtlogik des Unternehmens morgen in einer veränderten Welt funktionieren. Weil wenn wir diesen Blick strategisch nicht haben, können wir es organisatorisch nicht umsetzen und müssen deshalb aber 2 Initiativen starten. Und das ist vielleicht Abbau auf der einen Seite, Effizienzsteigerung, Prozessthemen etc. Und auf der anderen Seite haben wir Kunden, die bauen dann wirklich die kompletten KI-Einheiten auf, nehmen auch wirklich noch die letzte Kohle, die sie haben und kaufen noch ein KI-Startup etc. Also Dinge, die da passieren, aber das ist dann gleichzeitig ja eine wahnsinnige Doppelbelastung und auch, ich sag mal, die höchste Form des Managements, das gleichzeitig fahren zu können. Also sehr innovative Menschen. Da brauchst du auch andere Leute mit anderen Skills. Ne? Also da die einen müssen irgendwie gucken, dass sie möglichst effizient noch im alten Geschäftsmodell das Geld generieren um die Experimente, die ja die Zukunft sichern sollen, für übermorgen überhaupt betreiben zu können. So, das sind aber andere Menschen, die in der Effizienzdenke unterwegs sind, Lean denken müssen, ganz, ganz viel da machen müssen, so hingegen auf der anderen Seite viel Risiko ist. Also da ist wenig Risiko, da ist viel Risiko. Und das auch in einem Management-Team zu haben und auch in einzelnen, also Management im Obersten muss es dann auch in der einzelnen Person sogar angelegt sein, beides tun zu können und das nicht zu spät zu tun. Das ist, glaube ich, also das ist zumindest mal das, was wir sehen. Und aber viele, die wir haben, machen es Gott sei Dank. Sie haben auch eine Vorlage.
Aber deckt sich auch ein bisschen mit den Daten wiederum, die wir analysieren können hinsichtlich der Performance dieser Unternehmen. Mhm.
Okay.
Also die tendenziell ein diversifiziertes Maßnahmenportfolio haben, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Sowohl hinsichtlich Größe, aber auch hinsichtlich Stoßrichtung im Sinne von Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung. Mhm. Wenn das in gewisser Weise diversifiziert ist, funktionieren die Unternehmen jetzt mal Profit in der Regel besser.
Okay.
Muss man auch vorsichtig sein, weil das, was wir nicht messen können, ist das, was du angesprochen hast, nämlich Management. Und das ist nach unseren Analysen zumindest der wesentliche Impetus. Teilweise ist die Frage des Managements wichtiger zu beantworten als die Frage dessen, was tatsächlich getan wird, so hart es klingt.
Ich nehme den Ball mal auf. Also die Rolle des Managements auch in der, ich sag mal, vielleicht Governance der Umsetzung. Wie verhält sich das?
Ich drehe es mal um. Wir haben bei uns in unserer Befragung, fragen wir einerseits die Entscheider, andererseits die Manager, PMOs, PPMOs, wie auch immer, wie das Ganze genannt wird. Aber wir haben natürlich auch Nutzer. Also aus unserer Sicht Projektverantwortliche, Projektleiter, Maßnahmenverantwortliche und Co. Und wenn wir mal nur die fragen, nicht diejenigen, die das entscheiden und zweifelsfall lenken, fragen Leute, woran mangelt es? Dann kommt da, oder warum klappt es nicht? Ja? Was sind Probleme? Dann kommen da Dinge raus, die für mich als Softwarehersteller schlecht sind, weil die sich schlecht digitalisieren lassen. Mhm. Also zum Beispiel mangelndes Involvement der Geschäftsführungsebene ist so ein Klassiker.
Absolut.
Mangelnde Priorisierung ist ein Klassiker. Mhm. Unklarheit über welche Entscheidungen getroffen wurden und warum. Mein Favorite, nicht klar, ob das Projekt neben dem Tagesgeschäft Priorität genießt oder nicht. Wichtigkeit des Projekts, unbekannt. Das sind alles Dinge, die kann ich mit einer Software, ich kann vielleicht unterstützen, dass man das leicht hinbekommt, aber es muss irgendwie schlicht und ergreifend gemanagt werden. Und da gibt es mannigfaltige Ansätze von Etablierung eines PMOs über Etablierung eines geeigneten Transformations-Governance-Regelwerks etc. Also da ist die Koch-Utensilien-Kiste groß genug an Instrumenten, die man irgendwie etablieren könnte, aber es braucht jemanden, der das macht.
Wirklich tut.
Genau. Und es braucht von oberster Heeresleitung meines Erachtens einen klaren Auftrag, das zu tun. Mhm. Da gibt es so ein paar Dinge, da sehen wir auch zum Beispiel, wenn es einen Reporting-Zyklus gibt und die Geschäftsführung ein Stück weit dieses Reporting bekommt und auch anguckt, so ein Klassiker, wirst du bei uns automatisch eigentlich zu den 25 besten Prozent, die bei uns performen. Wenn du zufälligerweise noch ein PMO hast, bist du noch ein Stückchen weiter oben. Okay. Wenn dieses PMO zufälligerweise noch alle Daten aggregiert und reportet, umso besser. Also wirklich Handwerk ein Stück weit, was Management erlaubt. Mhm. Was will ich damit sagen? Wenn dieses Management ausbleibt, dass die Transformation von alleine klappt,
klappt sie nicht.
Unwahrscheinlich. Mhm. Dazu gehört übrigens auch, dass wir bei denjenigen, die aktiv gemanagt werden, sehen, dass die Abbruchquoten viel höher sind. Aber deutlich früher. Mhm. Okay, klappt nicht, haben wir probiert, Abbruch, was können wir kompensieren, nachschieben? Mhm. Das ist ein Skillset, was sich sehr schlecht digitalisieren lässt.
Das ist Geschwindigkeit und Konsequenz am Ende des Tages. Ja. Und die sind auch in der Strategie ganz wichtig und in der Unternehmensführung. Aber was du eben beschrieben hast, also die fehlende Priorisierung, wir haben unendlich viele Projekte, wir kriegen sie nicht zu Ende, wir wissen gar nicht, wo jetzt der Fokus liegt, wir sind alle überbelastet, weil Tagesgeschäft und diese ganzen Projekte, also das sind ja die Themen, die treffen dann auch in Interviews, die wir ja teilweise bei den Kunden führen, sofort auf uns und dann fehlt halt Strategie. Also dann fehlt Strategie, dann fehlen strategische Zielsetzungen und auch eine Priorisierung über einen Zeithorizont der Strategie. Ne? Und das schlägt sich natürlich in den Projekten sofort nieder und hängt dann in der Umsetzung fest.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwierig, den einzelnen Projektverantwortlichen zu vermitteln, warum jetzt, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel Governance, dazu gehört zum Beispiel Berichterstattung.
Ja.
Jetzt für das einzelne Projekt hat das vielleicht nicht zwingenderweise Mehrwert. Aber zu vermitteln, zu sagen, Leute, wir haben hier ein Portfolio an Dingen, die wir irgendwie vorantragen mit dem Ziel, das Unternehmen zu verbessern. Mhm. Dafür brauchen wir die Transparenz auf Portfolio-Ebene. Das ist manchmal schwierig zu vermitteln. Sprich, gehört auch ein großer Aspekt von Change und Change-Management dazu, der sich wiederum auch sehr schlecht digitalisieren lässt. Also wir als Northern Tech, wir können Werkzeuge dafür liefern, dass es irgendwie ein bisschen besser geht, aber es braucht diese Management-Kapazität. Und wir haben häufig Kunden, bei denen wir auch das klipp und klar sagen, wir verkaufen euch gerne eure Software, kein Thema, aber es ist ungefähr so, als würdet ihr einen Hammer kaufen, um einen Stuhl zu kaufen, nur habt ihr keinen, der Schreiner. Mhm. Also, be my guest, kauft es gern, aber so funktioniert es nicht. Da sind wir klipp und klar. Mhm. Weil auch für uns, wir haben ein Recurring Revenue Modell, klar. Wir leben davon, dass es eingesetzt wird. Mhm. Und das ist unwahrscheinlich häufig, dass das unterschätzt wird.
Wir sind ja im gleichen Feld, aber wir rennen noch ab und zu mit dem Kunden dann unterwegs. Ja, haben genau, wir noch das, unser Coaching-Modell.
Das tun wir eben nicht. Wir bieten nur die Software. Wir bauen auf dich und deine Kollegen, das dann zu tun.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben schon drüber gesprochen. PMO, auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Haben vielleicht ein paar, manche, da ist das ein reines Controlling. Also ne, dann macht dann teilweise Controlling auch das PMO. Mhm. Also wie sieht für dich denn in einer erfolgreichen Transformation so ein richtig gutes PMO aus?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Also die akademische reine PMO-Lehre, die unterscheidet sogenannte Reifegradmodelle von ich habe gar kein PMO bis hin zu, das ist meistens Level 5 oder Level 6, je nachdem, was du dir anguckst, weiß nicht, BMW, wo der PMO, das PMO ein sozusagen formaler Karrierepfad ist. Wenn du über den auf die Career-Seite gehst, kannst du dich als Junior PMO bewerben, sozusagen. Okay. Also das sind so mal die beiden Extrempunkte. Und in Abhängigkeit davon, was das für ein Unternehmen ist, wie groß das Projektportfolio ist, wie wichtig es ist, braucht man mal ein mehr etabliertes oder stärker etabliertes, mal ein weniger etabliertes PMO. Ich sage aber mal Folgendes, fast immer zeigt sich, dass es mal mindestens eine Person braucht, mal mindestens eigentlich in der Regel zwei, aber mal mindestens eine, die das letztlich als vollumfängliche Aufgabe versteht. Mhm. Also die 0,3 FDE im Controlling reichen in der Regel nicht.
Definitiv.
Das ist sozusagen Punkt 1. Punkt 2 ist, es braucht mal mindestens den Wille und die Aufgabe, Daten zu aggregieren und zu reporten. In welchem Format auch immer. Und das klingt jetzt schwieriger, als es ist. Also ich sage jetzt mal, die einfachste Form des Projektreportings ist eine manuelle Ampel, so im Sinne von Daumen hoch, Daumen runter und Kommentar. Mhm. Das muss mal mindestens gegeben sein. Was danach kommt, Meilensteine und Aktivitäten und Effekte und Financials, sei dahingestellt. Aber mal mindestens das und das Ganze in einem Format, dass das regelmäßig passiert. Wenn diese drei Dinge gegeben sind, habe ich ein PMO-Reifegrad Level 1 nennt sich das. Mhm. Und das ist sozusagen die schlankeste Art und Weise, das aufzusetzen, um erstmal anzufangen. Mhm. Und danach kann ich weiterdenken, mir überlegen, wie passt das. Und da gibt es diverse sozusagen Modelle, wie man sich damit beschäftigen kann. Mhm. Aber das sollte es mindestens geben. Und das erleben wir jetzt, knackige Zahl, unabhängig von der Größe unserer Kunden, nur in 35% der Fälle, dass es das gibt.
Okay.
Und da kann ich ganz klar sagen, außerhalb Deutschlands deutlich etablierter.
Spannend. Also ne, da wissen wir schon, wir wollen alle in der Umsetzung dann ja gut sein, aber die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die es für eine gute Umsetzung braucht, die lassen wir dann sein. Und das ist natürlich verheerend, würde ich fast sagen. Und ich finde es sehr spannend, wie du das sozusagen datenbasiert machen kannst. Jetzt sind wir ja, also wir starten ja im Strategieprozess sehr häufig ganz vorne mit unseren Kunden. Also wir sind auch noch in der Entwicklung oder unsere Software ist mit in der Entwicklung dabei, müssen dann was überführen. Also da haben wir häufig ja auch in der, ich sag mal, Strategieprojekt begleitenden Rolle gibt es auch einen Change, weil in der Entwicklung brauche ich vielleicht auch eine andere Kompetenz von jemandem, der das da ein bisschen durchsteuert. Und dann etablieren wir auch sowas. Bei uns heißt das dann nicht PMO, sondern es ist halt eher eine Art Strategie-Office. Mhm. Wir führen dann dort auch noch das ganze OKR-Thema zusammen, weil wir das nicht losgelöst voneinander betrachten wollen, weil irgendwie will ich ja sehen, wie das auf die Ziele einzahlt. Aber OKR in seiner Logik funktioniert ja auch erstmal ohne Projektmanagement und hat den Glauben, dass wir einfach Ziele setzen und die Menschen laufen in die richtige Richtung. In vielen Teilen gut, aber für die wesentlichen Transformationsprojekte, wo ich auch die finanziellen Auswirkungen sehen muss, sagen wir, fahren wir einfach das Thema Projektportfolio-Management und oder Transformationssteuerung mit der Zielmanagementsteuerung im Unternehmen zusammen. Ja, wie gelingt das denn heute auch in eurer Software?
Ja, also es ist ein ganz wesentlicher Punkt von diesen Softwarelösungen, dass sie in der Regel sich nur eins der beiden Medaillenseiten angucken. Also weiß nicht, Messbarkeit auf Projektebene, also Budgets und weiß nicht, keine Ahnung, was auch immer, oder strategische Ziele. Und die Kunst ist es, das Ganze zusammenzubringen. Mhm. Also die Möglichkeit zu haben, okay, ich habe hier ein strategisches Ziel, was weiß ich, Erschließung des amerikanischen Markts, neuer Umsatz mit Produkten, XYZ, so und so viel. Mhm. Und jetzt haben wir viele, viele kleine Projekte oder auch größere,
die das möglich machen sollen.
Die das hoffentlich möglich machen und wir im besten Fall herausfinden, auf welches Pferd wir jetzt unser Geld sozusagen setzen im Laufe der Etablierung. Und diese beiden Welten zusammenzubringen, da besteht aus meiner Sicht so ein bisschen die Kunst. Einer softwareseitig, weil wir müssen die Möglichkeit bieten, auf unterster Ebene klassisches Projektmanagement zu machen im weitesten Sinne, wenn auch auf einer höheren Abstraktionsebene und das berichtbar zu halten. Auf der anderen Seite schlicht und ergreifend Datenmodell zu haben, was beide Welten, nämlich strategisches Ziel und unterste Ebene zusammenbringt. Mhm. Aber das heißt auch, dass diejenigen, die das irgendwie nutzen, da kommst du wieder ins Spiel, die Methodik und das Wissen haben müssen, diese beiden Projekte erstmal mit dem jeweiligen Ziel zusammenzubringen. Mhm. Da hapert es häufiger als an der Technik. Mhm. Also wir haben sehr häufig Fälle, gerade dann, wenn es eher negativ konnotiert ist, wo sozusagen gesagt wird, oh Mann, wir müssen jetzt dringend was machen, Personal runter, lass uns Werk YZ schließen und das Geld nehmen wir aber dann da und dafür und refinanzieren müssen wir auch noch. Dass sozusagen erst im Doing gedacht wird und dann das Targeting Operating Model sozusagen nachgeschoben wird. Mhm. Passt das eigentlich zu unseren strategischen Zielen? Also sozusagen von unten, bottom-up aufgerollt. Mhm. Das muss beides gleichzeitig passieren, was super schwer ist, gerade dann, wenn es brenzlig ist. Also um deine Frage zu beantworten, Technik ist das eine, aber auch da geht wieder Methodik und Inhalt. Ohne das wird es nichts.
Ja, absolut. Und wir haben auch, ne, je nach Kunden, zum Beispiel bei uns variiert das auch. Ne? Wir haben ja auch ein eigenes komplettes OKR-Modul. Gibt Kunden, die nutzen nur das. Mhm. Die haben gar kein Projektmanagement dahinter, tracken vielleicht die 2, 3 größten Projekte. Jetzt sind wir aber auch tendenziell eher mittelständisch unterwegs, ne? wo das dann sein muss. Und ansonsten geben wir die Verantwortung der Ziele weiter, ne? Und schauen halt über die Zielerreichung, das zu machen. Aber das ist auch in der Ausprägung bei jedem der Kunden ein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Aber was ich schon feststelle, ist, ein wirklich gutes Projektmanagement gibt es auch ganz selten, geschweige denn Portfolio-Management. Ne?
Meistens gibt es diese Allzweckwaffe, Spreadsheets. Excel, was auch immer. Excel und PowerPoint-Schlacht ist so der Klassiker. Und das ist ja auch nachvollziehbar, ein Stück weit. Aber ab dem Moment, wo es ein bisschen komplexer wird oder spätestens, wo die Mitarbeiter mir sagen, ich muss jeden Monat diesen Kram hier ausfüllen, wie nervig ist das und es nur noch als Belastung wahrnehmen, kann man mal darüber nachdenken, ob nicht eine Softwarelösung besser ist. Übrigens, kleiner Tipp da von mir, geht nicht nur für unsere Software, sondern auch für andere. Wenn man sich von vornherein dazu entschließt, sich zu verändern, kann so eine Software, ob unsere oder auch eine andere, ein super Leitfaden sein, um sich informiert darüber zu entscheiden, wie man es machen möchte. Jetzt rein faktisch. Mhm. Was wird reported und wann und an wen? Mhm. Welche Daten müssen wir erheben, von wem und von wann? Das sind alles Dinge, die mit der Entscheidung für oder gegen eine Software mitkommen. Und man kriegt so eine Art, so ein bisschen so eine Beratung for free. So ein bisschen Best Practices mit, von denen man sich ja auch gut trennen kann. Sagen kann
aber uns, bewusst.
Ja, uns geht das nicht, weil. Aber dieses weil kann man dann zumindest mitdenken.
Jetzt haben wir ja schon über Ergebnisse der Studie und aktuellen Beobachtungen, die ihr aus den aktuellen Daten der Projekte zieht. Aber jetzt habt ihr ja gerade die neue Studie gestartet.
So ist es.
Wie funktioniert die Studie? Kann ich da irgendwie teilnehmen? Ich glaube, unser Zuhörerkreis wäre ein ganz spannender Kreis, der da doch auch mal seine Meinung äußern sollte. Wie kriegen wir das hin?
Also ein shameless plug jetzt. Jeder, der da gerne mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Wir haben, das sei zugegeben, recht hohe Anforderungen an Erfahrungslevel und Rolle im Unternehmen. Die muss nah an dieser strategischen Umsetzung oder strategischen Implementationsphase dran sein. Aber wenn das gegeben ist.
Das funktioniert bei unseren Zuhörern definitiv
richtig. Deswegen passt das super. Freuen wir uns sehr. Ich gebe dir alle Links, die du brauchst.
Genau, packt mal in die Shownotes, dass ihr überall hinkommt.
Ja. Aber im Kern ist es so, dass wir diese Studie jetzt, das sechste Jahr jetzt in Folge machen. Und die Basis dieser Fragen ist immer das Gleiche. Das heißt, wir haben ein ganzes Set an Fragen, die wir in so einem Panel-Charakter immer wieder erhöhen. Und das ist ganz cool, weil wir Zeitvergleiche machen können.
Absolut.
Und dann jedes Jahr so einen gewissen Deep Dive. Und dieses Jahr ist der Deep Dive exakt das Spannungsverhältnis, was du schon angesprochen hast, weil wir das gerade besonders stark erleben, nämlich die Frage Kosten senken, Effizienz steigern versus warum machen wir das eigentlich? Mhm. Also schaffen wir freie liquide Mittel, um Drittes zu tun? Oder machen wir das, um uns einfach nur zu wappnen auf das, was vielleicht kommt oder auch nicht kommt? Und dieses Spannungsverhältnis, da gehen wir relativ tief rein, haben uns viel Mühe gegeben, da vernünftige Fragen zu bekommen und hinzuherzustellen. Mhm. Dazu kommt noch so ein kleiner Impetus, nämlich welche Techniken werden da nicht angewendet.
Okay, schön.
Also wird da irgendwie vielleicht in Techniken investiert mit dem Ziel, Kosten zu senken und vor allen Dingen, letzter Punkt, wo findet die Kostensenkung statt? Und wir haben jetzt so 150 Antworten schon gesammelt. Mhm. Ich habe heute Morgen extra schon mal ein bisschen reingeguckt. Cool. Ich hoffe, es ist nicht repräsentativ. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Ich hoffe, die Nächsten, die da Antworten haben, sehen das anders, weil ich mir echt ein Stück Sorgen mache.
Aha.
Weil Stand heute ist das so, und das ist jetzt, muss man in Anführungsstrichen sehen, das ist, kann sich noch alles ändern. Wir haben im Schnitt so 600 Antworten, in der Regel. Immer so halbwegs die gleichen. Also da kann noch viel passieren. Aber bisher ist es so, dass gesagt wird, ja, Kosten senken, danke. Und machen wir, weil wir wissen nicht so richtig, was kommt.
Mhm.
Punkt. Und der Spannungsbogen zu, was auch immer damit dann passiert, der ist offen. Also da, ich hoffe nicht, dass Hoffnung da die Strategie ist, aber es drängt sich auf der Gedanke. Das macht mir echt Sorgen.
Ja, absolut, absolut. Aber wir arbeiten, nicht nur wir beide, sondern unsere Teams arbeiten daran, dass das bei den Kunden hoffentlich besser wird. Von daher da auch nochmal vielen Dank. Wann können wir ungefähr mit den Ergebnissen rechnen?
Ja, also wir legen immer zu Beginn des Jahres los, also mehr oder weniger jetzt. Dann dauert das so zwei Monate circa die Erhebungs- und Analysephase und wir planen dann immer spätestens zu Beginn des Sommers, noch vor den Sommerferien, ist immer so unsere interne Deadline, dann die Ergebnisse zu bringen. Das ist immer ein hartes Stück Arbeit, weil das bei uns ist ein strategisches Projekt, was neben den Tagesgeschäften
funktioniert. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. So. Genau. Ist wie der Podcast, ne?
Exakt. Und das ist, ja, ist immer nicht ganz ohne, aber es ist das Ziel.
Ja, sehr gut. Aber ich finde echt tolle Ergebnisse, eine super Gruppe, die ihr da auch befragt, weil die ja wirklich, also das, was wir in den Medien häufig ja hören, auch die Vorwürfe, ne, die fehlende Innovationskraft, die dann häufig, ja, auf die Politik geschoben wird, aber sie liegt halt leider auch in den Köpfen und dem Tun der Unternehmen.
Dabei gibt es aber auch welche, muss ich mal ein Lanze brechen, es gibt ja viele, die das auch können. Mhm. Das ist dann wirklich cool zu sehen. Also gerade gestern war ich beim mittelständischen Unternehmen, die stellen von Lüsterklemmen über Verteilungsschaltkästen, also alles, ich kenne mich da null aus, im weitesten Sinne Elektroteile. Genau, also ich bin da, also eine Welt für sich selbst, also auch so die Einheiten. Wir haben gerade einen Auftrag bekommen, 350 Millionen Teile, so in den Dimensionen denken die. Mhm. Ist gar nicht so riesig, also jetzt nicht irgendwie Milliardenkonzern, sondern wirklich klassischer Mittelstand, aber es ist super cool zu sehen, wie die dieser Aufgabe gerecht werden, zu sagen, okay, wir haben hier Personal und wir haben Kosten und wir haben Material und Energie, alle diese Dinge, also mal perfekt, der Sturm, der da auf uns aufzugekommen ist, der trifft voll auf die ein. Alles ist teurer geworden. Bezugspreise, Zölle haben sie jetzt auch. Alles perfekt. Sie sind wirklich mittendrin und leiden darunter sehr. Aber haben überhaupt kein Problem damit, weil sie sagen, super, wir diversifizieren, wir gehen unser Geschäftsmodell an, wir cutten hier runter, schieben da rein. Es ist beeindruckend, wie die das hinbekommen und mit welchem Engagement die auch dabei sind. Und da mal dabei gewesen zu sein, so einen Tag lang, zu gucken, wie die unsere Software zu nutzen, Das will ich damit sagen, es gibt die es können. Deswegen, meine Hoffnung ist noch nicht gestorben. Im Gegenteil, es wird klappen. Das denke ich.
Ja, wunderbar. Und wir tauschen uns gleich nochmal aus, weil ich glaube sogar, über wen du gesprochen hast.
Okay.
An der Stelle. Von daher, vielleicht noch so als allerletztes, dann sind wir leider auch schon am Ende unserer Folge. Jetzt haben viele zugehört. Die sagen so, ja, das klingt irgendwie gut, wir müssen das jetzt endlich mal machen.
Ja.
Mit diesen Projekten priorisieren. Und jetzt gehen wir mal davon aus, sie haben schon eine Strategie. What's next? Wie können Sie es konkret machen?
Das Einfachste ist, also wenn wir jetzt sozusagen mal von unserer Software sprechen. Also erstmal müssen Sie natürlich dich anrufen, ist ja klar. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber wenn dann unsere Software in Gedanken sagt, Mensch, will ich mir mal angucken, unsere Website, norontech.com, jetzt rechts oben ist jetzt testen. Und das ist ein wirklicher Test. Der ist anonym. Ich muss da keine Kreditkarten eingeben, nichts. Kann man das einfach mal testen. Und im Rahmen dieses Testmodells helfen wir auch. Also wir implementieren gerade, häufig gibt es ja Listen, PowerPoint, sonst was. Machen wir gern, kostenfrei. Exemplarisch überführen wir mal was. Da zeichnen wir jeden NDA der Welt. Und dann hat man das einfach mal in der Software und kann sich das angucken. Und ein Gespür dafür entwickeln, hilft das oder nicht. Und das ist sozusagen der einfachste Einstieg. Und da kann man sich, glaube ich, informiert eine Entscheidung dazu bilden, ob das richtig ist oder nicht
für das Unternehmen. Und in den Cases, die wir da zusammenfahren, ihr helft auch sozusagen, die Struktur zu entwickeln.
Absolut,
ja. Also nicht vielleicht nur aus den bestehenden Daten, sondern auch nach vorne heraus, das zu strukturieren, weil da liegt ja auch eine gewisse Kunst drin. Ihr seht das bei sehr vielen und habt natürlich auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, wie sich so eine Strukturierung dann auch nachher sehr gut tracken lässt.
Richtig, also eine Software hat diverse Vorlagen auch, wo man sich mal angucken kann, wie Dritte das so machen. Wir anonymisieren das ein Stück weit und haben sozusagen den Durchschnitt. Das ist nicht zwingenderweise der Best Practice, aber wir haben den Durchschnitt, wie solche Dinge strukturiert werden. Und dann kann man sich überlegen, passt das zu einem oder eben auch nicht. Was wir leider Gottes häufig sehen, ist, das ist auch so ein Punkt, häufig kommen Kunden zu uns und sagen, wir haben hier Excel in 4000 Varianten und wir wissen nicht, wo was reinfließt. Und das ist meistens der Ursprung dafür, dass eigentlich die Frage ist, was wollen wir eigentlich machen? Und was ist die Strategie? Weniger die Frage, wie funktioniert Excel und wie verbinden wir das?
Right.
Und da muss ich dann sagen, da heben wir dann auch die Flossen und sagen, not our cup of tea. Wir überführen das gern. Wir zeigen, wie Dritte das machen. Aber die Entscheidung muss man schon selbst treffen. Und da sind wir dann auch raus. Aber zumindest das zu überführen, ein paar Varianten aufzubauen, das machen wir gern.
Das funktioniert doch super. Also von daher vielen Dank dass ihr da dabei seid, auch als Partner bei uns beim Strategy Frame. Und wir werden ihr werdet auch auf unserem Strategy Summit dabei sein. Im Mai, 14. Mai, seid ihr mit dabei in München. Von daher, weite Reise für euch. Aber mit dem Flieger geht das ja. In Hamburg gibt es ja tatsächlich ein paar Flugzeuge, habe ich gelernt. Und da werden wir das auch zeigen, auch sozusagen, wie wir das integriert haben, auch im Strategy Frame, wie das Zusammenspiel insgesamt vonstatten geht. Und von daher dafür auch vielen Dank für das Vertrauen. Das macht dann zusammen immer sehr viel Spaß.
Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, Christian.
Super, danke.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcast. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.